Getröstet, herausgefordert, es seinem Vorbild nachzumachen. Heute am Ostersonntag wollen wir uns einmal die ersten Worte des auferstandenen Herrn Jesus Christus ansehen. Zu unseren Gästen, die ich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich begrüßen möchte, möchte ich einfach kurz sagen, dass unsere Botschaften, also was wir hier predigen, typischerweise aus dem Text, direkt aus dem Text der Bibel kommt, aus ein paar Versen, aus einem Abschnitt, vielleicht aus einem ganzen Kapitel. Denn das Wort Gottes ist die Grundlage für unseren Glauben und für unser Handeln. Das wird man auch heute Morgen sehen, denn der Großteil dessen, was ich heute sagen werde, also zumindest die Bibelstellen, die ich vorlesen werde, werden aus einem Kapitel in der Bibel kommen, nämlich aus dem Johannesevangelium, Kapitel 20. Und ich möchte einfach jeden heute Morgen ermutigen, seine Bibel aufzuschlagen. Die Gäste unter uns, den Gästen möchte ich nochmal sagen, wir haben auch hinten unter den Mitteilungsbrett, hinten haben wir noch Bibeln. Also ich kann jedem nur empfehlen, seine Bibel aufzuschlagen. Johannesevangelium finden wir im Neuen Testament, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und dann das Kapitel 20. Das Zweite, was ich noch vorab sagen möchte, ist einfach auch wieder an unsere Gäste gerichtet, dass ich heute Morgen in einer Botschaft das persönliche Du verwenden möchte. Das sind wir so bei uns gewohnt in der Gemeinde und ich glaube, ich würde einfach in den Wald kommen, wenn ich jetzt anfangen würde, das anders zu machen. Also ich werde das persönliche Du verwenden in der Botschaft, aber das ist auch gar nicht falsch, denn die Tatsache ist, Gottes Wort soll ja zu uns persönlich sprechen, zu unseren Herzen. Sehen wir uns also jetzt diese ersten Worte des Herrn Jesus Christus nach seiner Auferstehung an. Und was die Auferstehung für uns bedeutet, auch heute noch. Kapitel 20, Vers 1. An dem ersten Wochentag aber, also am Sonntag nach der Kreuzigung, kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft. Offenbar war Maria Magdalena die erste, die zum Grab des Herrn ging. Aber sie war nicht die einzige Frau, die dorthin ging. Sie war insgesamt nicht die einzige, das werden wir gleich noch sehen. Die anderen Evangelien nennen noch eine ganze Reihe weiterer Frauen, die auch noch zum Grab des Herrn Jesus Christus gingen. Aber alle stimmen damit überein, dass Maria Magdalena die erste war, dort am Grab von Jesus. Ich denke, das war kein Zufall, denn sie hatte Jesus Christus so viel zu verdanken in ihrem Leben. Er hatte sie von einer sehr schweren seelisch-geistlichen Bindung befreit. Ab diesem Zeitpunkt, wo er sie befreit hatte, wo er sie geheilt hatte, war sie ihm treu nachgefolgt, bis zum Kreuz. Da war sie übrigens eine der wenigen gewesen, die dort am Kreuz ausharrten und nicht geflohen waren aus Angst, die ihn nicht verlassen hatten. Und nun ist sie die Erste hier am Grab von Jesus Christus. An dem ersten Wochentag aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Eigentlich wollten Maria und die anderen Frauen den Leichnam von Jesus Christus einbalsamieren, wie es ihre Tradition war in ihrer damaligen Kultur. Aber der Stein der Gruft, der sie verschlossen hatte, war weggerollt worden. Ein anderes Evangelium, das Markus-Evangelium, sagt uns, es war ein sehr großer, also ich denke ein außergewöhnlich großer Stein, unüblich groß vielleicht. Und dann Vers 2, sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, das ist übrigens Johannes, der sich einfach aus Demut hier nicht selber nennt. Also sie kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Maria vermutete sofort, dass Grabräuber den Leichnam weggenommen hatten. Das war wohl damals nicht untypisch, dass so etwas passierte. Vers 3, da ging Petrus hinaus und der andere Jünger, Johannes, und sie gingen zu der Gruft. Die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger, Johannes wieder, lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zur Gruft. Johannes war schneller als sein etwas älterer Gefährte Petrus. Und dann Vers 5. Und als er, also Johannes, der zuerst da war, sich vornüberbückte, sieht er die Leinentücher da liegen. Doch ging er nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und ging hinein in die Gruft. Sehr typisch für Simon Petrus, der gerne seine Nase in Dinge gleich hineinsteckte. Und das tut er auch hier. Und er möchte nachsehen, was es damit auf sich hatte, was Johannes ihm andeutete, dass nämlich die Gruft leer ist. Und er ging hinein und sieht die Leinentücher da liegen. Und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, also auf Jesus Haupt, nicht zwischen den Leinentüchern liegen, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Johannes berichtet dieses Detail über das Schweißtuch, weil es einfach so ungewöhnlich war, dass das Tuch an einem anderen Ort lag und zusammengefaltet war. Also Maria Magdalena hatte sofort gesagt, es sind Grabräuber da gewesen und sie haben den Leichnam weggenommen. Aber welcher vernünftige Grabräuber würde sich dann die Zeit nehmen, um das Schweißtuch, das auf dem Gesicht des Leichnams, also erstmal den Leichnam überhaupt auszuwickeln, die Leintücher an die eine Stelle zu legen und das Schweißtuch an eine andere Stelle zu legen und dann auch noch ordentlich zusammenzufalten. Das ist nicht nur ungewöhnlich, sondern auch unmöglich. Kein Grabräuber würde das tun. Da ging nun auch der andere Jünger, wiederum Johannes, hinein, der zuerst zu der Gruft kam. Und er sah und glaubte. Er sah und glaubte, das werden wir später nochmal hören. Denn sie verstanden die Schrift noch nicht bis zu diesem Zeitpunkt, dass er, also Jesus Christus, aus den Toten auferstehen müsste. Offenbar hatten die Jünger bis zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht verstanden, was Jesus Christus so oft gelehrt hatte. Und einfach die Tatsache, dass er nach seinem Tod am Kreuz wieder auferstehen würde. Er würde nicht im Grab bleiben. Er würde tatsächlich und körperlich wieder auferstehen. Aber wie gesagt, spätestens jetzt, in diesem Augenblick, überzeugten die offensichtlichen Beweise, Petrus und auch Johannes, dass der Herr tatsächlich wieder auferstanden war. Da gingen nun die Jünger wieder heim. Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Warum weinte Maria? Jesus war doch wieder auferstanden. Und ja, ich weiß es nicht genau. Die Schrift sagt es uns auch nicht genau. Es könnte sein, dass sie auf dem Weg hin und zurück die Jünger irgendwie verpasst hatte und diesen Augenblick verpasst hatte, in dem die beiden verstanden hatten, dass Jesus Christus tatsächlich wieder auferstanden war, wie er es ihnen so oft gesagt hatte. Oder vielleicht war es einfach nur die Tatsache, dass sie ja, es einfach nicht erwartet hatte, dass das passieren würde. Und so weinte sie vor Schmerz und vor Trauer. Vers 11. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft und siehe zwei Engel in weißen Kleidern und sie zwei Engel in weißen Kleidern dasitzen, einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Weil sie meinen Herrn weggenommen haben und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Verzweifelt. Sie ist verzweifelt. Und hier sehen wir es wieder. Maria Magdalena dachte immer noch, dass Jesus Christus Leichnam geraubt worden sei. Vers 14. Als sie dies gesagt hatten, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. So zeigt sich der auferstandene Herr Jesus Christus von allen seinen Jüngern, zuerst Maria Magdalena, einer Frau, für die damalige Kultur absolut bemerkenswert und auch für uns. Er zeigt sich von allen seinen Jüngern, zuerst Maria Magdalena. Und hier beginnt der Herr zu sprechen und wir hören seine ersten Worte nach der Auferstehung. Vers 15, Jesus spricht zu ihr: Frau, was weinst du? In seiner unglaublich barmherzigen und liebevollen Weise spricht der Herr Jesus die weinende, trauernde Maria in ihrer tiefen Trauer, in ihrem Verlust über den geliebten Herrn an. Für uns hört es sich vielleicht etwas kühl an, wenn Jesus Christus sie anspricht und zu ihr sagt: Frau, was weinst du? Aber wir müssen wissen, dass das in der damaligen Kultur eine sehr respektvolle Anrede war. Er hat sie als Frau angeredet und ihr damit den Respekt gezeigt. Tränen, Trauer, Schmerzen und Leid, wie hier bei Maria Magdalena, waren nie Teil von Gottes ursprünglichem Plan gewesen. Erst durch die Sünde wurden sie Teil unseres täglichen Lebens. Die Schuld Adams, aber letztendlich auch deine und meine Schuld. Jesus ist die Antwort auf Marias Tränen. Und das ist er auch für unsere Tränen und unsere Trauer, unseren Schmerz und unser Leid. Die nimmt er uns nicht weg, aber er hilft uns damit. Er ist die Antwort auf den Grund unserer Tränen und auch unsere Lebensschuld, das heißt unsere Sünde. Denn durch den auferstandenen Jesus Christus können wir die Vergebung unserer Sünde erhalten. Gut, jetzt sagt sich vielleicht einer unter uns: Also was spricht der jetzt hier von Sünde? Ich bin doch kein Sünder. Okay, das möchte ich einmal ein bisschen genauer erklären. Und um das zu tun, möchte ich mal ganz kurz eure Aufmerksamkeit auf mein Hemd lenken. Also wie ihr seht, trage ich ein frisches, also das müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben, ein frisches, frisch gewaschenes, riecht auch gut, müsst ihr mir auch jetzt glauben, Hemd, blaues Hemd. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, ist dieses Hemd sauber, was würdet ihr dann sagen? Schau einfach mal. Also, sieht sauber aus, ne? Dieses Hemd ist sauber. Es ist ein sauberes Hemd. Gut. Ich zeige es euch mal ein bisschen genauer, falls ihr mir nicht glaubt. Ein sauberes, frisches, frisch gewaschenes, blaues Hemd. Nur was ihr nicht wisst, was ich weiß, ist, dass mir heute Morgen ein kleines Malheur passiert ist. Nachdem ich das Hemd bereits angezogen hatte, ist mir ein kleines Malheur mit Jessys Stiften passiert. Und ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber ich habe einen fürchterlichen Fleck auf meinem Hemd. Und wenn ich euch jetzt noch einmal frage, ist das ein sauberes Hemd? Was würdet ihr jetzt sagen? Nein, es ist kein sauberes Hemd. Hier ist der Beweis, es ist kein sauberes Hemd. Das Hemd hat einen Flecken. Auch wenn es sauber aussieht grundsätzlich. Und wenn ihr es vorher nicht gesehen habt. Und was ich euch damit zeigen wollte, ist einfach eine ganz wichtige, also wenn wir die Parallele ziehen, eine ganz wichtige biblische Aussage. Nämlich die Tatsache, dass jeder von uns Sünder ist. Und zwar ist es so, dass wir ja oft von uns denken, ja, so schlimme Dinge habe ich gar nicht getan. Ich habe niemanden umgebracht, ich habe keine großen Sünden begangen, ich bin doch kein Sünder. Aber wir müssen auch wissen, dass Gott ein heiliger Gott ist. Und er kann von seiner Natur, von seinem Wesen aus gesehen, niemanden in die Ewigkeit, in den Himmel hineinlassen, der auch nur die geringste Sünde hat. Also der, ähnlich wie mein Hemd, grundsätzlich sauber aussieht. Aber die Tatsache ist, der kleinste Fleck, die kleinste Sünde, die geringste Sünde macht uns dennoch zu einem Sünder. So wie er dieses Hemd zu einem schmutzigen Hemd macht. Und ihr habt es vorher nicht mal gesehen. Manche von uns sehen von außen sehr gut aus. Aber die Bibel sagt uns, wir alle sind Sünder und brauchen Vergebung durch den Herrn Jesus Christus. Und die wird möglich durch die Auferstehung. Ich möchte noch mal den Vers 15 lesen. Jesus spricht zu ihr: Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Sie denkt immer noch, er ist der Gärtner. Warum, ist mir grundsätzlich unklar, aber vielleicht waren es die Tränen. Ja, wenn man sehr viel geweint hat, kann man nicht richtig sehen. Vielleicht war es sein verändertes Aussehen. Oder, wie ich vorhin schon sagte, einfach die Tatsache, dass sie gar nicht damit rechnete, ihn zu sehen. Wie dem auch sei. Und so sehen wir hier oder hören wir hier die ersten Worte des auferstandenen Herrn Jesus Christus an Maria Magdalena. Und diese Worte spenden ihr Trost. Und sie spenden auch uns Trost. Aber der Herr Jesus Christus spricht Maria nicht nur respektvoll an. Er spricht auch persönlich zu ihr. In Vers 16 sagt er, Jesus spricht zu ihr Maria. Er spricht sie mit Namen an. Es ist eine Tatsache, dass Jesus Christus jeden seiner Nachfolger, jedes von Gottes Kindern, persönlich kennt. Ein paar Kapitel zuvor beschreibt sich Jesus als der gute Hirte. Und zwar in Kapitel 10, Vers 14, wo es heißt: Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen. Und die Meinen kennen mich. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Jesus ist der gute Hirte, der jedes einzelne Schaf persönlich kennt. Aber er sagt auch, dass jedes einzelne seiner Schafe ihn kennt. Auch da die persönliche Beziehung. Das zeigt einfach die persönliche Beziehung, die zwischen Jesus und seinen Nachfolgern und den Gläubigen besteht. Diese persönliche Beziehung ist geradezu eine Voraussetzung, ein Teil der Herde des guten Hirtes zu sein. Und für diese Schafe, die diese Beziehung zu ihm haben, die persönliche Beziehung, für sie hat er sein Leben gelassen. Auch Maria Magdalena verband eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Aber erst, nachdem er sie mit ihrem Namen angesprochen hatte, erkannte sie ihn endlich als den geliebten Herrn, den sie so sehr vermisste und um den sie so sehr trauerte. Vers 16, Jesus spricht zu ihr: Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni. Das heißt Lehrer. Das heißt eigentlich sogar mein Lehrer. So hatte sie ihn sicherlich schon viele Male vor der Kreuzigung angesprochen und genannt. Marias freudiger Ausdruck zeigt einfach ihre übergroße Freude darüber, dass ihre innige Beziehung zu ihrem Herrn Jesus Christus jetzt wiederhergestellt war. Spürbar für sie, nachdem sie so überzeugt gewesen war, dass diese Beziehung mit ihm für immer beendet war. Auch wir müssen Jesus Christus als den wiederauferstandenen Herrn erkennen. Verstehen, dass er es ist, um eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus zu haben. Die Worte des auferstandenen Herrn Jesus bedeuten für uns Trost. Sie bedeuten für uns eine persönliche Beziehung. Und sie bedeuten für uns auch einen Auftrag. Vers 17. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Jesus trug Maria auf, den anderen Jüngern diese frohe Botschaft weiterzugeben, dass der Herr Jesus Christus auferstanden ist, so wie er ihnen immer wieder gesagt hatte. Und die Jünger wiederum sollten diese Botschaft allen Menschen weitergeben. In Vers 21 heißt es: Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch, wie der Vater mich ausgesandet hat, sende ich auch euch. Das ist der Auftrag, den er gibt. Und das ist die Botschaft, die auch wir verkündigen, auch heute Morgen. Ich möchte eine andere Bibelstelle geben. Ich denke, wir hatten sie auch schon am Karfreitag gehört. 2. Korinther 5, Vers 20. Hier sagt Paulus Folgendes: So sind wir nun, also alle Gläubige an Jesus Christus, so sind wir nun Gesandte oder Botschafter an Christi Stadt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus: Lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist auch die Botschaft heute Morgen. Versöhnen kann man übrigens nur etwas, was vorher entzweit wurde. Und genau das ist auch der Fall mit uns in Bezug auf unsere Beziehung zu Gott. Ich denke, der Prophet Jesaja sagt es in einer Art und Weise, die kaum zu übertreffen ist. Im Kapitel 59, dort sagt er: Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Vergehen, eure Sünden sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Das müssen wir uns sagen lassen, auch am Ostersonntag. Es liegt einzig und allein an mir, es liegt an uns. Wir haben unsere Trennung vor Gott selbst zu verantworten, ohne jegliche Aussicht, diese Trennung überwinden zu können, ohne Jesus Christus. Aber das Tragische ist, dass die meisten Menschen heute nicht einmal wissen, nicht einmal spüren, dass sie von Gott tatsächlich getrennt sind, und sie suchen auch nicht nach einer persönlichen Beziehung zu Gott. Und so bitten wir an Jesus statt als Botschafter: Lasst euch versöhnen mit Gott. Das nächste, was wir von unserem auferstandenen Herrn Jesus Christus erhalten, ist Friede. Gleich dreimal grüßt Jesus die Jünger, indem er sagt: Friede sei mit euch oder Friede euch, in den Versen 19, 21 und 26 dieses Kapitels. Vers 19: Als es nun Abend war, an jenem Tag, dem ersten der Woche, also Sonntag, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch. Das war natürlich eine ganz normale Begrüßung in der damaligen Zeit, also vergleichbar mit dem hebräischen Wort Shalom, das auch heute noch als Gruß in Israel verwendet wird. Aber hier, nach der Auferstehung, erhält dieser Gruß eine ganz besondere, eine ganz spezielle Bedeutung. Wer von uns sehnt sich nicht nach Frieden, nach wahrem Frieden? Frieden in unsicheren Zeiten. Frieden, wenn unser Leben irgendwie aus den Fugen geraten zu sein scheint. Frieden, wenn die Unruhe in unserem Inneren uns um den Schlaf bringt. Jesus Christus möchte uns Frieden geben, Frieden in unseren Herzen. Auch im Johannesevangelium, im Kapitel 14, heißt es: Friede lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, seid auch nicht furchtsam. Der Herr Jesus Christus gibt Frieden, nicht wie die Welt ihn gibt, sondern ganz einmalig, inneren Frieden. Aber nicht nur schwierige Umstände können uns den Frieden nehmen, sondern eben auch unsere eigenen Verfehlungen, unsere Sünde. Und da möchte uns der Herr Jesus Christus in ganz besonderer Weise helfen, indem er uns unsere Sünde vergibt, wenn wir ihn nur darum bitten. Aber das müssen wir tun, wir müssen ihn darum bitten. Jesus Christus ist der Friedefürst, wie auch der Prophet Jesaja sagt, der uns echten Frieden geben möchte. Also Jesus Christus, der auferstandene Herr, gibt uns Trost. Er gibt uns eine persönliche Beziehung. Er gibt uns einen Auftrag und er gibt uns Frieden. All das verspricht er uns nach seiner Auferstehung. Aber darüber hinaus verspricht er uns auch noch Kraft zum Leben. Und die möchte er uns durch den Heiligen Geist geben. Vers 21. Jesus sprach nun wieder zu ihnen: Friede euch, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Ich möchte an dieser Stelle nicht zu technisch werden, zu theologisch. Das ist nicht eine ganz einfache Stelle. Ich möchte es einfach nur so erklären. Ich sehe diese Handlung von Jesus Christus hier als Vorausschau auf das, was 40 Tage später geschehen würde, wovon wir in der Apostelgeschichte lesen und was Jesus Christus auch vorher schon gesagt hatte, nämlich, dass die Jünger, dass alle Jünger des Herrn den Heiligen Geist empfangen würden. Seit diesem Ereignis, seit Pfingsten vor fast 2000 Jahren, erhält jeder, der zum errettenden Glauben an den Herrn Jesus Christus kommt, den Heiligen Geist. Nicht auf diese spektakuläre Art und Weise wie damals beim ersten Pfingsten, aber immerhin mit der gleichen Wirkung, mit dem gleichen Resultat. Denn der Heilige Geist gibt allen Kindern Gottes Kraft zum Leben. Und er gibt uns auch Vollmacht, um seine Botschaft weiterzugeben. Durch ihn erhalten wir auch Erkenntnis, also wir verstehen Gottes Wort besser. Wir erhalten Befähigung, Gott nachzufolgen, also es Jesus Christus nachzuahmen. Er gibt uns auch Trost und Liebe. Er gibt uns Freude und Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung in wachsendem Maße, wenn wir es zulassen. Alles, was Gott uns geistlich gesehen geben möchte, das gibt er uns durch den Heiligen Geist, durch den Geist Gottes. Und ohne den Heiligen Geist wären wir völlig kraftlos. Aber mit ihm können wir Gottes Auftrag ausführen und allen Menschen sagen, dass es eine Möglichkeit gibt, ewiges Leben zu erhalten durch Jesus Christus. Und wir können es ihnen weitersagen durch diese Kraft. Die gleiche Kraft, die Jesus Christus aus dem Grab hervorgeholt hat, die gleiche Kraft, die in der Auferstehung wirkte, steht auch jedem Gläubigen an den Herrn Jesus Christus durch den Heiligen Geist zur Verfügung. Und so sehen wir, dass er uns auch Kraft gibt nach seiner Auferstehung. Und zuletzt spricht der Herr auch noch ein paar Worte an den Apostel Thomas. Der ist uns ja durchaus bekannt, sprichwörtlich bekannt sozusagen, als der ungläubige Thomas. Tatsächlich war Thomas kein Ungläubiger, Thomas war ein Zweifler. Zweifel sagt, ich kann nicht glauben. Unglaube sagt, ich will nicht glauben. Das ist ein großer Unterschied. Ich glaube nur, was ich anfassen und sehen kann, sagt Thomas. Und Jesus sagt sozusagen, okay Thomas, das kannst du haben. Vers 24, Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Offenbar war Thomas beim ersten Mal, als Jesus sich den Jüngern nach der Auferstehung gezeigt hatte, nicht anwesend gewesen. Die Frage ist, warum? Wo war er denn? Warum war er nicht da? War er so enttäuscht, dass er lieber nicht bei seinen Freunden sein wollte? Wenn wir enttäuscht sind, wenn wir niedergeschlagen sind, brauchen wir die Freunde, die Geschwister in der Gemeinde umso mehr. Einsamkeit, wenn wir uns zurückziehen, fördert nur noch unsere Enttäuschung und sie kann sogar zu Selbstmitleid führen. Und das ist noch schlimmer. Offenbar erzählten die anderen Jünger Thomas, dass sie den Herrn gesehen hatten. Natürlich haben sie das getan. In Vers 25 heißt es, da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. die grammatische Form, und ich möchte euch damit nicht langweilen, aber die ist hier wichtig an diesem Punkt, die sagt uns, dass sie das nicht nur einmal getan haben, sondern immer wieder. Sie versuchten ihn zu überzeugen, ihm zu sagen, wir haben ihn wirklich gesehen. Aber Thomas zweifelte. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seine Hände das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Also wenn das nicht ein Zweifler ist, Thomas der Zweifler. Es war ihm einfach unmöglich zu glauben, dass Jesus Christus tatsächlich den Tod überwunden hatte. So überzeugt war er, dass Jesus wirklich tot war. An diesem Punkt reichten Thomas keine Worte mehr. Er brauchte greifbare Beweise. Und wie reagierte Herr Jesus Christus auf diesen aufrichtigen Zweifler? Wie reagierte er auf Thomas? Johannes sagt es uns, Vers 26, und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Also 8 Tage später. Die ganze Zeit hatte er gezweifelt. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen war, und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern sei gläubig. Jesus geht auch mit Thomas unglaublich barmherzig und liebevoll um. Anstatt ihn für seine Zweifel zu kritisieren, ein bisschen zu schimpfen, gibt er ihm diesen Beweis für die Auferstehung, den er benötigte. Nicht um seine Neugier zu befriedigen, sondern um ihn zum Glauben an den Herrn Jesus Christus zu bringen. Und genau das ist auch das Ergebnis. Vers 28, Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. An diesem Punkt hörte Thomas auf zu zweifeln und glaubte. Und was wir hier noch sehen, er sagt nicht einfach nur zu Jesus, Herr und Gott, sondern er sagt, mein Herr und mein Gott. Also ganz klar wieder diese persönliche Beziehung, mein Herr und mein Gott. Und die möchte Jesus Christus auch mit jedem Einzelnen von uns haben. Vers 29, Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesandt hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die, die gesehen und doch geglaubt, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Was wir hier sehen bei Thomas, war natürlich eine einmalige Situation, denn der Herr war ja noch nicht zum Himmel aufgefahren. Er war noch nicht zu Gott, zu seinem Vater im Himmel gegangen. Aber hier, an diesem Punkt in Vers 29, schaut Jesus voraus auf die Zeit, im Grunde genommen unsere Zeit, in der es eben nicht mehr möglich ist, seine Hände in seine Seite zu legen oder seine Hände zu berühren, in denen es keine greifbaren Beweise mehr gibt. Aber dann, in unserer Zeit, wird es ein ganz besonderer Segen sein, zu glauben, ohne gesehen zu haben. Es gibt eine Parallelstelle, die Petrus erwähnt. Ich möchte sie nur kurz vorlesen. Da heißt es, Jesus, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Also genau so erlangen wir die Errettung unserer Seelen und ewiges Leben, indem wir glauben, ohne gesehen zu haben. Aber immerhin, wir haben ja Gottes Wort, das uns von Jesus Christus erzählt. Und darauf können wir vertrauen. Ja, und damit bin ich fast am Ende meiner Botschaft. Aber ich möchte noch die letzten beiden Verse in diesem Kapitel lesen, denn die sind sehr wichtig. Hier nennt Johannes das Ziel seines Berichts, also warum er das überhaupt niedergeschrieben hat. Und das Ziel möchte ich uns nicht vorenthalten, das ist sehr wichtig. Vers 30. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Also es gibt noch viele weitere Dinge, die Jesus Christus getan hat, die er nicht aufgeschrieben hat. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Und das ist nicht nur Johannes Ziel, das ist auch mein Ziel, mein Anliegen heute Morgen. Gott spricht auch heute noch zu uns und er tut das durch sein Wort, die Bibel. Wenn es also irgendetwas gibt, wenn du irgendetwas heute Morgen gehört hast, was dein Herz bewegt hat, kann ich dir sagen, ist das sehr wahrscheinlich, dass es Gott ist, der zu dir spricht und dich bewegen möchte, eine Entscheidung zu treffen. Und wenn Gott spricht, dann sollen wir zuhören und handeln. Gott möchte nicht, dass irgendeiner auf dieser Welt, dass irgendein Mensch auf dieser Welt verloren geht, sondern er möchte, dass alle zur Umkehr kommen und beginnen, ihm nachzufolgen, Jesus nachzufolgen. Dann ist natürlich die große Frage, wie tue ich das? Und darauf möchte ich ganz kurz zum Schluss eingehen, denn das ist wichtig. Um von Jesus Christus das Geschenk des ewigen Lebens zu erhalten, musst du erkennen, dass Gott dich geschaffen hat, um in eine persönliche Beziehung mit ihm einzutreten. Also er möchte diese enge persönliche Beziehung mit jedem von uns. Und du musst auch erkennen, dass du ein Sünder bist und dass du dich selbst nicht retten kannst. Du musst auch glauben, dass Jesus Christus vom Tod nach dem Kreuz auferstanden ist, dass er die Strafe für deine Sünde getragen hat. Du musst auch anerkennen, dass deine Sünden dich von Gott getrennt haben. Und dann musst du Gott darum bitten, dich durch seine Gnade zu erretten. Gnade bedeutet einfach, dass Gott uns etwas schenkt, was wir nicht verdient haben. Und zuletzt ist es ganz wichtig, dass wir Gott die Kontrolle über unser Leben übergeben und sagen, tu du, was du damit möchtest, was du durch mich tun möchtest. Und so können wir ewiges Leben erhalten, indem wir an Jesus Christus glauben und ihm unser Vertrauen schenken. Wenn es irgendeinen gibt, den das angesprochen hat, der diese Entscheidung, Jesus Christus anzunehmen als seinen persönlichen Erretter, es irgendjemanden gibt, den das angesprochen hat, möchte ich euch auffordern, gerne auf mich zuzukommen. Ich bin gerne bereit, nochmal mit euch darüber zu sprechen. Aber wenn es irgendwas gibt, was euch angesprochen hat, lasst diese Zeit nicht verstreichen. Gerade heute am Ostersonntag wäre es eine wunderbare Gelegenheit, diese Sache, diese Beziehung mit Gott zu klären und zum errettenden Glauben an unseren persönlichen Herrn und Retter Jesus Christus zu kommen. Mir bleibt an dieser Stelle euch nur noch ein frohes und gesegnetes Osterfest zu wünschen und am Abschluss zu beten. O wunderbarer Vater im Himmel, wir sind dir so unendlich dankbar, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf die Welt gesandt hast, um für uns zu sterben und wieder aufzuerstehen. Er ist als erster von den Toten auferstanden und uns vorangegangen in den Himmel. Und er verspricht jedem, der im Glauben an den Herrn Jesus Christus ihn angenommen hat als Erlöser und kennengelernt hat als Erretter. Er verspricht jedem von uns ewiges Leben beim Vater. Vater, und so möchte ich dich einfach bitten, dass du uns diese Wahrheit immer wieder vor Augen führst, dass diejenigen unter uns, die diese Entscheidung schon getroffen haben, einfach dankbar sein werden, dass wir dankbar dafür sind, was du für uns getan hast, nicht weil wir so gut waren, sondern weil du so gut bist. Und Vater, vielleicht gibt es jemanden unter uns, der diese Entscheidung noch nicht getroffen hat, der vielleicht von Jesus Christus weiß, der von Gott weiß, der die Bibel ein Stück weit auch kennt, aber noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hat. Vater, ich bitte dich, dass er oder sie diese Stunde nicht verstreichen lässt, dieses Wort, diese Botschaft nicht verstreichen lässt, ohne diese Entscheidung zu treffen. Darum bitte ich dich im Namen unseres wunderbaren Herrn Jesus Christus. Amen.